Gemeinsam durch die Galaxis. Mit Astronomin und Bochumer Planetariumsleiterin Prof. Dr. Susanne Hüttemeister und Musiker, Impro-Schauspieler und Astronomiejournalist Paul Hombach.
Hallo, lieber Paul. Wir haben uns wieder zum Spazierengehen verabredet.
Ja, hallo, liebe Susanne. Und heute geht's wieder in stellare Sphären sozusagen.
Genau, denn wir wollen uns mal anschauen, was es denn so an Extremfällen für Sterne gibt, die größten. Und vielleicht auch die kleinsten.
Das ist ja ein Riesenunterschied zwischen den allergrößten und den allerkleinsten Sternen. Ich meine, wenn alle Sterne gleich groß wären, sagen wir mal, alle wären so gleich groß wie unsere Sonne, dann wäre das die Frage, warum sind einige Sterne an unserem Nachthimmel heller und andere dunkler, einfach über die Entfernung zu erklären. Und eigentlich auch nur über die Entfernung.
Genau.
Wenn alle Sterne gleich weit weg wären, sie wären aber unterschiedlich groß und hell, würden sie sich nur über die Größe erklären mit ihrem Helligkeitsunterschied. Jetzt haben wir aber eine wilde Mischung aus beidem. Die sind verschieden weit weg und sie sind verschieden groß und verschieden hell. Und es ist nicht mal gesagt, dass die kleinsten vielleicht sogar automatisch schwächer sind, da kommen wir gleich zu. Aber als Einstieg möchte ich von meiner Lieblings-Wikipedia-Grafik erzählen. Und zwar, da gibt es eine, wenn man den Begriff Stern aufruft bei Wikipedia. Also zumindest jetzt Stand jetzt, wo wir das produzieren, aber die Grafik ist schon viele Jahre alt und ich liebe sie einfach. Da sieht man so einen Größenvergleich. Da sind immer pro Bild oder pro Folie sind da immer vier Objekte. Von links nach rechts werden die immer größer. Das fängt mit Planeten an. Merkur ist kleiner als Mars, der ist kleiner als Venus und Erde. Und immer das größte Objekt rechts ist das kleinste im nächsten Bild links. Dann sieht man, wie klein die Erde verglichen mit Neptun, Uranus, Neptun, Saturn und Jupiter ist. Und Jupiter wiederum ist dann ein Zwerg gegen Tyr. Und jetzt wird's interessant. Da kommen nämlich die ersten Sterne. Und so geht das immer weiter. Und immer wenn man denkt, boah, das ist aber ein sehr großer Stern, kommt im nächsten Bild, ist das wiederum ein kleiner Zwerg. Und je weiter nach rechts, desto gigantischere Sterne kommen da raus, deren Namen man irgendwann kaum noch gehört hat. Aber irgendwo ist dann ein Ende der Fahnenstange erreicht. Und ja, Susanne, erstmal, wollen wir es schon mal spoilern? Kann man sagen, wir kennen einen größten Stern?
Wir kennen eine Reihe von Sternen, die größten Sterne oder die zu den größten Sternen gehören könnten. Da ist dann auch ein bisschen die Frage, ob wir uns auf unsere Milchstraße beschränken, also unsere Galaxis, oder ob wir das ganze Universum meinen, wo es natürlich gerade im jungen Universum, also Sterne, die es schon lange in Anführungszeichen nicht mehr gibt, deren Licht uns vielleicht aber heute noch erreicht, die vor 12, 13 oder noch mehr 13,5 Milliarden Jahren geboren worden sind, die könnten vielleicht noch größer geworden sein als die heutigen.
Ja.
Aber wenn man sich der Einfachheit halber mal so auf unser lokales Universum, Milchstraße, vielleicht die kleineren Begleitgalaxien der Milchstraße, die Magellanschen Wolken, die können große Sterne auch sehr gut. Wenn man sich darauf beschränkt, dann landet man dabei, dass es ein bisschen dadurch schwierig ist, dass die größten Sterne alle oder fast alle nicht immer gleich groß sind. Die pulsieren, die ändern ihren Radius.
Das ist ja gemein.
Aber die liegen so in der Größenordnung, also das theoretische Limit, das es möglicherweise geben könnte für die Milchstraße, das hängt ein bisschen von den Bedingungen ab, ist der 1700-fache Radius unserer Sonne. Das geht nicht ganz bis zum Saturn. Also der Stern hat einen Radius, der die Saturnbahn nicht ganz erreicht. Die Jupiterbahn aber schon. Und zwar ziemlich locker.
Also ein Großteil unseres Sonnensystems würde innerhalb so eines Sterns, was natürlich nicht geht, irgendwie nachlaufen spielen. Also ich hatte immer so Saturnbahnen, hatte ich so auch im Hinterkopf. Ja. So in so Grafiken. Der Saturn ist ja 1,5 Milliarden Kilometer von uns entfernt, also doppelt so weit wie Jupiter schon.
Das ist ziemlich genau 2000 Mal der Radius der Sonne. Mhm. Und beim Jupiter ist es gut 1000 Mal. Der ist ja ungefähr halb so weit von der Sonne entfernt wie der Saturn. Und irgendwo so dazwischen, bei ein Stern, den man in der Milchstraße vielleicht kennt, der einer der größten sein könnte, hat den schönen Namen VX Sagittarii und ist so bei 1500.
Also im Sternbild Schütze.
Im Sternbild Schütze, bei so 1500 Sonnenradien ungefähr. Da steht dann, wenn man guckt, zwischen 1450 und 1550 verändert sich halt. Und man kann es natürlich auch nicht ganz so leicht messen. Das ist ja klar. Der ist ja ein paar tausend Lichtjahre oder einige tausend Lichtjahre von uns weg. Es gibt dann sogar Beobachtungen natürlich, dass er sich verändert und dass man meint, dass er im Jahr 2019 bei einer maximalen Ausdehnung mal fast 1800 Mal den Radius der Sonne hatte. Oha. Aber das ist so die Größenordnung.
Das ist die Größenordnung. Also wenn ich jetzt mal so gucke, was ist denn so die letzte Folie, das letzte Bild in dieser erwähnten Wikipedia-Sequenz? Da ist noch der kleinste, der Riesenstern Betelgeuse, der Schulterstern des Orion, der wirklich ein Kaventsmann ist. Und das geht dann über den sogenannten Granatstern weiter.
Ja.
My Cephei, also im Sternbild Cepheus, bei uns im Sommer am Abendhimmel bis in den Herbst hinein. Und dann VV Cephei, also noch ein Stern im Cepheus. Genau. Und dann einen VY Canis Majoris, da sind wir wieder in der Wintermilchstraße, da im großen Hund. Ja, und der gilt da so als der beispielhaft größte.
Genau.
Ich habe diese Grafik aber auch schon in anderen Varianten gesehen. Da kamen dann irgendwelche Sternnamen, von denen hatte ich noch nie was gehört.
Da gibt es einen WOHG64A. Der ist aber,
ach gut, dass du es gesagt hast.
Der ist aber in der Magellanschen Wolke tatsächlich.
Und ja, den kenne ich noch nicht persönlich.
Der ist ja auch auf der Südhalbkugel. Und der,
ach so, drum.
Und der kommt tatsächlich in manchen Listen vor mit 1540 im Mittel Sonnenradien als vielleicht der größte bekannte Stern in der Magellanschen Wolke. Unser VY Canis Majoris ist ganz ähnlich unserem VX Sagittarii. Ich glaube, die sind im Bereich ihrer gegenseitigen Fehler. Beides Überriesen, das ist die Sorte.
Ich wollt gerade sagen, wenn ich mal auf dieses Diagramm, diese Grafik gucke, diese ganzen Folien, außer Sirius, der da irgendwann schön blau leuchtet, oder auch mal Rigel, der Fußstern des Orion, der blau ist, sehe ich nur rot, beziehungsweise gelb im Fall unserer Sonne.
Ja.
Also je größer, könnte man fast sagen, gibt es eine Tendenz, desto röter. Die sind fast alle rötlich, die Sterne. Warum?
Da muss man wirklich in die Sternentwicklung einsteigen. Das gilt ja für den My Cephei, von dem du schon geredet hast, auch. Der
Granatstern
nicht von ungefähr genannt wird. Der ist
nicht, weil der eine Granate ist, sondern weil die Farbe so granatrot ist.
Eine Granate ist er wahrscheinlich auch. Aber der ist bei so ungefähr 1000 Mal dem Radius der Sonne. Also auch schon gut dabei. Der ist bekannt dafür, dass er der größte Stern ist, den wir mit dem bloßen Auge sehen können.
Ah.
Der ist jetzt nicht wahnsinnig hell, ist auch ein paar tausend Lichtjahre 3000 ungefähr, 2.000 bis 3.000 weit weg. Aber der hat vierte Größe für die beobachtenden Zuhörer und Zuhörerinnen, denen das was sagt. Und den kann man also am Himmel unter einigermaßen gutem Himmel mit dem bloßen Auge sehen. Beteilgrütze natürlich auch, klar. Ganz leicht.
Ja, denen ist recht.
Aber der ist bei 600 ungefähr. Im Sonnenradius. Ja, warum sind die rot? Die sind ja auch alle rot. Betelgeuse ist auch rot. Antares gehört auch in die
Antares, Gruppe. Antares, Arctur ist so orange, der ist auch schon groß.
Der ist auch schon groß, aber
nicht ganz so groß.
Gemäßigter. Das ist zunächst mal auf den ersten Blick wirklich erklärungsbedürftig, weil auf astronomisch hängt die Farbe mit der Temperatur zusammen. Und zwar ein bisschen, wie soll ich sagen, unintuitiv, weil ich, als ich da öfter drüber geredet habe, irgendwann gemerkt habe, dass meine Zuhörenden etwas überrascht guckten, wenn ich so ganz selbstverständlich gesagt habe, ja, und die roten Objekte sind natürlich die kühlen. Weil Rot als warme Farbe gilt, so im Alltagsgebrauch, und Blau als kalte Farbe. Das liegt aber eben...
Das ist die Beschriftung der Wasserhähne sozusagen.
Und das bei den Sternen ist leider ganz andersrum als die Beschriftung der Wasserhähne. Je blauer, umso heißer, und je röter, umso kälter. Ich glaube, das mit der Beschriftung der Wasserhähne liegt auch daran, dass wir Infrarot, also wenn wir uns einer Heizung nähern, dann nehmen wir das einfach als Wärmestrahlung wahr. Ja. Die Energie ist aber niedriger. Aber wie dem auch sei... Rot ist kühler. Ja. Das heißt, das sind die Sterne mit der kühleren Oberfläche.
Übrigens, kleiner Exkurs. Kennst du dieses schöne Sprichwort, das bringt mich zur Weißglut?
Ja.
Das kommt aus, glaube ich, aus dem Schmiedehandwerk.
Genau.
Wenn der Schmied das Eisen heiß macht, wird das erstmal so rötlich anfangen zu glimmen. Dann, wenn es heißer wird, wird es gelb, und irgendwann wird es weiß oder vielleicht sogar blau-weiß. Und auch bei einer Kerzenflamme, das Blaue ist das Heißere, das Gelbe ist das Kühlere. Es ist wirklich so. Also auch im Alltag könnte man es sich herleiten.
Genau, wobei die Frage ist, die ich dann auch meinen Studierenden manchmal stelle, wenn ich ihnen das so sage. Wie häufig kommt in eurem Alltag ein Schmiedefeuer vor? Aber das ist...
Geht ja nur um das Sprichwort, aber genau, so da kommt das her. Ja,
aber genau. Das ist tatsächlich die Sache. Und jetzt ist es bei den allermeisten Sternen so, dass die rote Zwerge eher zu denen gehören, die uns ja heute auch beschäftigen, nämlich zu den Kleinsten.
Ja, also auch die Kleinsten sind rot.
Also auch die Kleinsten sind rot. Die Größten sind rot, und die Kleinsten unter den normalen Sternen, die ihrem inneren Kernfusion machen, sind rot. Diese Größten sind aber gleichzeitig auch sehr, sehr massereiche Sterne. Also die haben genug Masse, die sind schwer genug, wenn man auf ein paar von denen mal schielt, und man hat sie natürlich jetzt nicht gewogen, aber sagt, welche Masse werden die wohl haben, dann ist das bei diesem VX Sagittarii zum Beispiel ein ziemlich großer Bereich. Da steht so 20 Mal bis 40 Mal, so schwer wie die Sonne.
Ja.
Aber das ist so ungefähr der Bereich, 20, 25. Bei unserem Myceti steht da 25,6 in irgendeiner Liste. So genau weiß man es wahrscheinlich, aber gar nicht genau. Mhm. Also das ist so die Größenordnung. Das sind also alles seltene Sterne, denn Sterne, die so schwer sind, davon gibt es nicht viele.
Also kann man sagen, je größer, je massereicher, desto seltener sind die. Die entstehen einfach seltener generell. Jetzt müssen wir gleich auch ein bisschen in Richtung Sternentstehung denken.
Genau.
Oder entstehen die gleich häufig, sie brennen nur schneller aus. Und deshalb sind es seltener, weil es weniger zeitgleich mit uns gibt.
Auch da ist es tatsächlich wieder beides. Die entstehen viel seltener, aber sie existieren auch viel kürzer. Also unsere Sonne zum Beispiel existiert noch 6 Milliarden Jahre und hat schon gut 4 hinter sich, also sowas wie mindestens 10 Milliarden Jahre. Und so ein Stern wie der Granatstern oder VX Sagittarii oder wie hieß der andere, VY Canis Majoris, die existieren nur ein paar Millionen Jahre. Also weniger als ein Tausendstel der Zeit,
das heißt, die Sonne ja, lebt. Das, also allein schon von der Lebensdauer kommt dann nur ein Riesenstern auf tausend andere. Und wenn die jetzt auch noch von vornherein seltener entstehen, dann ist es vielleicht, wie ist die Rate, 1 zu 10.000 oder noch mehr?
Noch mehr.
Noch mehr, noch selten, 1 zu 100.000.
1 zu 100.000 oder bei diesen ganz großen roten Überriesen. Nicht jeder von den massereichen Sternen geht genau diesen Entwicklungsweg. Es gibt auch andere, die halt nie so.
Ach, die fangen
groß
auch nicht groß an.
Doch, die fangen schon, also die fangen alle massereich an. Die sind also alle immer hell und aber nicht alle von diesen sehr, sehr massereichen, sehr, sehr schweren Sternen werden zu diesen extremen roten Überriesen.
Das heißt, in dieser vergleichsweise kurzen Lebensdauer ist es auch noch eher das Ende der Lebensdauer, wenn die so groß sind.
Definitiv das Ende der Lebensdauer, wo man auch noch bei weitem nicht alles drüber weiß, welche Sterne was genau machen und wie lange, bevor sie dann ihr Leben eigentlich alle in einer Supernova beenden. Also die explodieren alle mal.
Da hat man ja immer wieder schon mal gedacht, so der Betelgeuse da im Orion, der könnte auch mal dran sein. Der fing ja mal vor 2-3 Jahren oder so, fing der mal ein bisschen an, zu die Helligkeit deutlich zu ändern. Das konnte man schon mit.
Der ist allerdings nicht heller geworden, sondern dunkler in der Zeit.
Schwächer. Genau. Ja, schwächer. Und dann, das konnte man sogar mit einer simplen Kamera einfach mit Vergleichsfotos nachweisen aus dem eigenen Garten oder Balkon oder Dachfenster. Ja. Aber das war ja dann doch nicht der Vorbote einer Supernova.
Nee, der hat, und das bringt Staub, oder was uns war das, ein bisschen ne? auch dazu, ja. was bei solchen Sternen passiert. Der Betelgeuse ist halt jetzt nicht so, also er ist einer der Sterne, die in deiner Lieblingsgrafik durchaus einen Platz haben. So in der Größenordnung, der ändert ja auch seine Helligkeit 650 bis 780 Mal ungefähr Radius der Sonne. Das heißt, damit reicht er dann nicht ganz an die Jupiterbahn ran, aber fehlt nicht so sehr viel. Und der hat, als er da vor einigen Jahren schwächer wurde, wie soll man sagen, gerülpst. Okay. Also er hat eine Staubwolke ausgewirkt.
Und diese Staubwolke hat das Licht geschwächt.
Die Staubwolke hat das Licht geschwächt, bevor sie sich dann wieder aufgelöst bzw. verdünnt hat, so durchsichtig geworden ist. Das sind auf jeden Fall Sterne, alle diese, die in ihrem äußeren Bereich, da würde man wahrscheinlich, wenn man da wäre, sogar Schwierigkeiten haben zu definieren, was ihre Oberfläche ist.
Ja, das glaube ich. Das ist,
das ist so dünn.
Ich habe mal gelesen, das ist wie ein Vakuum, schon, also wie ein auf der Erde herstellbares Vakuum, und das würde da quasi noch als Teil des Sterns gelten, mehr oder weniger.
Ja. Und die werden während ihrer Lebenszeit eben, die fangen schon ziemlich groß an, aber sind dann sehr blau, sehr heiß und im Rahmen ihres kurzen Lebens oder dem Ende ihres kurzen Lebens zu blähen die sich auf. Das machen fast alle Sterne, das macht die Sonne auch. Die wird irgendwann mal zum roten Riesen. Aber wenn die Sonne zum roten Riesen wird, dann wird sie so ungefähr den Hundertfachen ihres jetzigen Radius annehmen. Also so gerade ungefähr bis zur Erdbahn reichen.
Ja.
Und diese Sterne, die viel schwerer, viel massereicher anfangen, die machen das viel, viel extremer. Und die extremsten Fälle schaffen es eben bis zur Jupiterbahn oder darüber hinaus. Und dadurch ist ihre Oberfläche ja ziemlich weit weg von ihrer Energiequelle.
Ah.
Und man kann sich im Inneren, die immer noch Kernfusion ist, auch wenn vielleicht nicht mehr ganz im Inneren, sondern in einer Schale drumherum, das wird dann ziemlich kompliziert. Aber diese Oberfläche ist auf jeden Fall ziemlich weit weg und ziemlich dünn geworden. Das heißt,
und deshalb ist sie kühl und rot.
Das heißt, die kann ganz gut kühlen. Und deswegen ist die kühl und rot.
Jetzt schließt sich der Kreis. Also bei den ganz großen Sternen ist die rote Farbe dadurch zu erklären, dass es kühler ist, weil es weit weg von der Energiequelle ist. Bei so einem kleinen Stern müsste es ja, da kommen wir gleich zu, dann eben ganz nah sein. Dann ist der wahrscheinlich von vornherein kühler. Das wäre dann der Unterschied.
Genau.
Jetzt würde mich nur noch, bevor wir zu den kleinen Sternen kommen, interessieren, bei diesen Riesensternen. Das wird ja wohl nichts mit Planetensystemen sein. Also das müssten ja schon sehr extreme Planetensysteme sein, die viel größere Abstände haben als bei unserem System.
Das könnte man sich überlegen, aber wenn so ein Stern nur 5 Millionen Jahre alt wird, hat so ein Planetensystem auch verdammt wenig Zeit, sich zu bilden. Und die Umgebung um diesen Stern herum ist auch immer sehr unruhig. Außerdem sind solche sehr, sehr schweren Sterne oft auch noch verpartnert mit einem etwas weniger großen. Also das sind ganz oft Doppelsternsysteme, wo es Planeten gibt natürlich, geben kann. Aber in diesen Systemen wäre das überraschend und die hätten, glaube ich, auch kein langes Leben, diese Sternumgebung. Also einmal hätten sie nicht genug Zeit, sich zu bilden. Und dann wäre die Umgebung doch sehr schnell sehr unruhig für ihre weitere Existenz.
Aber es ist ja toll, dass es diese Sterne überhaupt gibt, wo sie doch so wahnsinnig selten sind aus den genannten Gründen. Aber andererseits, wenn es sie gibt, sind sie auch hell und deswegen können wir sie dann auch über weitere Distanzen sehen. Und das gleicht ja das ein bisschen aus und wir dürfen ja nicht vergessen, wie viele Sterne hat unsere Milchstraße? 200 Milliarden?
Ja, 200, 300 Milliarden, genau.
Ja, je nachdem, was man alles so mitzählt und wie man schätzt. Wir haben sie noch nicht einzeln gezählt und können es wahrscheinlich auch nie. Aber diese Idee, bei dieser Riesenzahl, selbst wenn es echt nur jeder Hunderttausendste ist oder vielleicht nur jeder Millionste, wäre doch völlig egal. Da gibt es auch noch dann reichlich viele und die sehen wir halt auch aus großer Entfernung, weil sie so schön hell sind.
Ganz genau. Und deswegen sind da eben auch diese dabei. Klar, Betelgeuse ist jetzt nicht ganz so weit weg, man sagt 600 Lichtjahre vielleicht, aber unser Granatstern mit vielleicht 3000 Lichtjahren, den wir noch sehen können, das ist verdammt weit, den wir mit dem bloßen Auge noch sehen können.
Bedenkt so der hellste Stern des Nachthimmels, Sirius, der ist 8 Lichtjahre nur weg, vergleicht, also ist der so Hinterhof, der ist auch größer als die Sonne und heller als die Sonne. Und deshalb auch objektiv schon ein hellerer Stern. Aber da macht's dann zusätzlich einfach die Nähe. Und jetzt kommen wir ja zu den ganz Kleinen. Da gibt's ja Sterne, die sonnennah sind. Und wo man denkt, die müssten wir ja eigentlich ganz gut sehen. Und deren Namen hast du noch nie gehört.
Genau.
Als Normalsterblicher. Und die sind im Grunde so in der galaktischen absoluten Nachbarschaft. Aber eben Winzlinge. So, dann gehen wir jetzt mal ans andere Ende der Skala. Wenn die Großen selten sind und dieser Trend hält, müssten die Kleinen ja häufiger sein. Und zwar sogar noch häufiger als die Sonne.
Das stimmt. Und das ist auch etwas, wo man beim Nachthimmel nochmal anknüpfen kann. Weil, wie du ja schon gesagt hast, die hellen Sterne natürlich die sind, die man über weitere Strecken sieht und die auch überproportional hell sind. Also wenn ein Stern zehnmal so schwer ist wie unsere Sonne, dann ist er nicht etwa zehnmal so hell, sondern sogar dann, wenn er sich noch nicht aufgebläht hat, also von roter Riese, roter Überriese überhaupt noch nicht die Rede, sondern in der ganz normalen langen Lebenszeit eines Sterns, bei dem in seinem Inneren einfach im Kern Wasserstoff zu Helium verbrannt wird, das, was die Sonne im Augenblick auch macht, das, was alle Sterne, auch die großen, für 90% ihres Lebens machen. Auch dann ist so ein 10-Sonnenmassen-Stern nicht 10-mal so hell wie die Sonne, sondern 3000-mal so hell wie die Sonne. Das heißt, das ist überproportional, weil er eben auch kürzer lebt. Er verbraucht seinen Brennstoff schneller.
Ja.
Und das heißt, dass ich am Nachthimmel überdurchschnittlich viele Sterne sehe, die heller sind als unsere Sonne, auch leuchtkräftiger sind als unsere Sonne.
Ja.
Das täuscht aber, weil wir alle es gewohnt sind zu sagen, ah ja, unsere Sonne ist so ein ganz normaler Stern. Stimmt, es gibt Milliarden von Sternen, die in der Milchstraße so sind wie unsere Sonne. Aber 80% aller Sterne in der Milchstraße sind weniger leuchtkräftig als unsere Sonne. Das heißt, unsere Sonne ist schon ganz gut dabei eigentlich.
Da gibt es einen Nachbarstern, der wurde erst Anfang des 20. Jahrhunderts quasi fotografisch überhaupt entdeckt. Hat es aber auch in die Science-Fiction-Literatur geschafft. Das ist hier dieser Stern Wolf 359.
Ja.
Die Schlacht gegen die Borg für die Trekkies. genau. Das ist so ein Stern, ich glaube so Richtung Stern mit Löwe. Das ist ein ganz, ganz trübes Funzelchen, aber ein naher Stern. Der ist übrigens auch hier in dieser Grafik. Also der kommt also quasi zwischen Jupiter und Sonne ist der eingereiht.
Mhm. Da, ja, das sind diese kleinen roten Zwergsterne, die jetzt auch wieder rot heißen. Also rote Überriesen sind die allerriesigsten und rote Zwerge sind die kleinsten Sterne, die normale Sterne sind. Es gibt Sterne, Endstadien von Sternen, weiße Zwerge, Neutronensterne.
Die sind kleiner, ne?
Die sind noch viel kleiner.
Ja.
Aber das sind keine Sterne mehr, die aus ihrer Energie, die Kernfusion benutzen, um ihre Energie zu erzeugen. Das ist zum Erliegen gekommen bei denen. Mhm. Aber diese kleinen roten Zwerge, die sind in einer Größe, also der allerkleinste rote Zwerg hat sowas wie 10% ungefähr des Radius der Sonne. Und ein typischer roter Zwerg, der kann auch 50% haben.
Ah, ja.
Irgendwo so dazwischen.
Okay.
Zwischen 10%, das ist dann wirklich schon richtig wenig, und der Hälfte des Radius unserer Sonne. Und das sind aber die allermeisten Sterne in unserer Milchstraße.
Das sind die allermeisten. Aber es muss ja anscheinend, genau wie Sterne, nicht beliebig groß werden können, wenn sie aus so einer vor allem Wasserstoff und Helium, um das nochmal in Erinnerung zu rufen, Gaswolke entstehen. Das muss ja dann irgendwann der Wasserstoff fusionieren. Das ist ja dann das Prinzip. Das ist ja, so leuchtet ja ein Stern über Kernfusion.
Genau.
Gibt verschiedene Prozesse, wird jetzt für diese Folge ein bisschen weit führen, aber da gibt's ja, wenn man nach unten geht, auch eine Untergrenze. Oder anders, genau. Anders gesagt, unser Jupiter ist ein Riesenplanet. Und wenn der ein bisschen größer wäre, es hat ja oft so gelesen in so populärwissenschaftlichen Büchern, ja, der Jupiter, so eine verhinderte kleine zweite Sonne. Nee, ich glaube, da wird noch einiges fehlen, bis aus einem Riesenplanet dann so eine Mini-Sonne wird. Und da gibt's ja noch so ein Zwischenstadium, das wir vielleicht jetzt nur mal erwähnen. Das wäre vielleicht nochmal ein eigenes Thema. Die sogenannten braunen Zwerge, die so weder Fisch noch Fleisch, die machen irgendwie, selbst der Jupiter macht mehr Energie, strahlt er ab, als er bekommt. Durch Kontraktion, würde ich mal vermuten.
Genau.
Aber wie ist diese Untergrenze? Es klingt fast nach Grönemeyer. Wann ist ein Stern ein Stern?
Ja. Das ist gar nicht so ganz einfach. Also es gibt eine Zahl, die man oft liest, dass ein Planet ist, bis er ungefähr das 13-fache der Masse unseres Jupiter hat. Dann wird er ein brauner Zwerg. Und ein brauner Zwerg bleibt er, bis er 8% der Masse unserer Sonne hat.
Das klingt nicht viel.
Dann wird er ein roter Zwerg und ein richtiger Stern. Also die Grenze wäre 8% der Masse der Sonne. Das ist aber vielleicht nicht so ganz, also gerade zwischen brauner Zwerg und Planet sind die 13-mal die Masse des Jupiter ein bisschen fuzzy, ein bisschen diffus, weil man manchmal auch guckt, wie die sich gebildet haben. Also wenn so ein Objekt, das ein Planet sein möchte, sich bildet, dann sollte es sich bitte in einer Scheibe um einen Stern herum bilden. Mhm. Während ein brauner Zwerg sich eigentlich so bilden sollte wie ein Doppelstern. Also zusammen mit dem massereicheren Stern praktisch gleichberechtigt. Mhm. Als zwei unterschiedliche Kondensationskeime in dieser Scheibe. Das kann man ihnen natürlich zum Teil nicht mehr ansehen, deswegen ist diese Unterscheidung gar nicht so ganz klar. Aber ist ein brauner Zwerg überhaupt ein Stern? Nee, irgend sowas dazwischen ist auch nicht viel größer als ein Riesenplanet, ein Gasriese, ein
Jupiter. Weil der so ein bisschen kompakter wird, der zieht sich mehr zusammen, der hat mehr Masse auf gleichem Raum, ne? So ist das so?
Genau, deswegen ist ein massereicher brauner Zwerg nicht unbedingt größer als unser Jupiter.
Und diese, diese 13, was du eben gesagt hast, so 13-fache Jupitermasse ist so die Grenze zum, die ungefähre Pi mal Daumen Grenze zu einem braunen Zwerg. Wir haben ja jetzt einige tausend fremde Planetensysteme durch den Satellit Kepler und viele andere Methoden schon entdeckt. Und wir haben ja tendenziell, weil die sich am schnellsten verraten haben, wir sprachen in einer anderen Folge mal drüber, haben wir die Dicken, die schnell um ihre Sonnen kreisen, ja zuerst entdeckt.
Genau.
Das war ja auch so ein bisschen ein Ausfalleffekt, aber das heißt, wir müssten doch eigentlich diese Objektklasse, dieser Super-Jupiters, eigentlich schon ganz gut statistisch kennen, oder?
Also wir kennen natürlich eine Menge Planeten, die wirklich Planeten sind und die mehr Masse haben als unser Jupiter. Aber bei den braunen Zwergen, die jetzt um Sterne kreisen oder mit Sternen in einem System sind, da scheint es vielleicht bei der Entstehung doch so zu sein, dass das nicht so ganz häufig vorkommt. Also da kennen wir gar nicht so ganz viele. Und die müsste man ja eigentlich leicht entdecken. Das heißt, deswegen reden manche Leute sogar von einer Braunzwergwüste, einer Braun-Dwarf-Desert.
Ach was.
Aber nur darauf bezieht nicht, dass es ganz wenig braune Zwerge gibt, sondern dass es ganz wenig braune Zwerge gibt, die praktisch Partner bei sonnenähnlichen Sternen sind. Aber das...
Die sind eher allein auf weiter Flur irgendwo.
Wohl einsam. Offenbar auch häufig.
Kalt und einsam
im All. Man findet sie natürlich, weil sie überhaupt nicht leuchten. Denn so ein brauner Zwerg, was unterscheidet eigentlich einen braunen Zwerg von einem Planeten und von einem roten Zwerg, der ja wirklich ein Stern ist?
Ja, genau.
Ein brauner Zwerg hat am Anfang mal so ein ganz kleines bisschen Kernfusion gemacht. Allerdings nicht von Wasserstoff, von normalem Wasserstoff zu Helium, sondern mehr vom schweren Wasserstoff, vom Deuterium zum Helium. Dazu brauche ich ein bisschen weniger Temperatur, da sind die Bedingungen ein bisschen leichter zu kriegen. Und das hat der wohl ganz am Anfang so in der ersten, Milliarde Jahre seines Lebens mal gemacht.
Ach so, als Kind.
Als Kind. Und dann verändert er sich aber praktisch gar nicht mehr. Und ein roter Zwerg, das ist ein richtiger Stern. Der macht aus dem einfachen Proton, dem Wasserstoffkern, Helium, bezieht daraus seine Energie. Und das tut er Rückseite von unseren schwersten und massereichsten und größten Sternen.
Sehr effektiv und langsam.
Sehr, sehr langsam. Deswegen ist er ja auch so schwach.
Das sind die Schwaben unter den Sternen, wenn ich das mal so sage.
Ja, und sie kommen damit weit. Denn eine tolle Sache ist, alle roten Zwerge, die sich in der Geschichte des Universums je entwickelt haben, die je in der Geschichte des Kosmos entstanden sind, sind alle noch da. Und zwar, ganz locker. Die leben... Also auch da gibt es ja zwischen den ganz massearmen wirklich nur 8% der Masse der Sonne bis zu denen, die vielleicht eine halbe Sonnenmasse haben, alles rote Zwerge, da gibt es große Unterschiede. Aber die kleinsten von denen, die leben, da darf das Universum noch 5-mal so alt werden wie heute, vielleicht sogar 10. Und die sind immer noch da.
Ich glaube auch, ich habe gelesen, so den ältesten Stern der Milchstraße, den man kennt, der ist so 600 Millionen Jahre nach dem Urknall entstanden. Also der ist ja fast so alt wie das Universum selber, so, wenn man mal so grob rechnet. Und das ist ja ganz erstaunlich. Das heißt, die Kleinen, die leuchten und leuchten und läuft und läuft und läuft, wie es früher mal an Autowerbeslogan gab. Und die Dicken, die leuchten kurz und spektakulär im Vergleich mal auf und sind dann
ganz
wieder weg.
So ist das.
Und es kommen, und wenn Sterne nachkommen, kommen tendenziell auch eher die Kleinen nach als die Großen, die wir als Ausfalleffekt natürlich häufiger sehen, was ja eben erklärt. Und aber tendenziell laufen wir auf ein Universum zu, wo die Zwerge immer mehr werden und die Riesen immer seltener.
Könnte man so sagen. Denn für so einen roten Zwerg ältester Stern der Milchstraße, 600 Millionen Jahre nach Entstehung des Universums gebildet, also mehr als 13 Milliarden Jahre alt. Da kann so ein roter Zwerg, wenn er es könnte, nur drüber lachen. Der ist jetzt noch in seiner Kindheit. weil er so unglaublich alt wird. Aber sein Preis ist natürlich, dass er ein unspektakuläres Leben führt. Die kleinsten sind nur ein Zehntausendstel so hell wie unsere Sonne. Also wirklich nur,
und der geht nur irgendwann einfach
Nähe
aus
zu sehen. Im Grunde ja. Also der macht auch an seinem Ende jetzt nichts Spektakuläres, noch nicht mal sowas Spektakuläres wie unsere Sonne, die immerhin am Ende ihrer Existenz die Hälfte ihrer Masse abwerfen wird und mal als nebulöses Objekt, ein
planetarischer Nebel,
als
ne?
planetarischer ja, ja. Nebel toll leuchten wird für ein paar 10.000 Jahre.
Für Astronomen auf anderen Sternsystemen wird das schön aussehen eine Weile.
Genau. Das ist von einem roten Zwerg auch nicht zu erwarten. Wie er genau endet, wissen wir ja noch gar nicht. Hat uns ja noch keiner gezeigt. Und auch noch lange
nicht.
Wahr.
Ja.
Aber wir können es natürlich ausrechnen.
Ein Leben auf Sparflamme und die Kleinen werden uns alle bei weitem überleben und die Großen vielleicht zu unseren Lebzeiten, in einer fernen Galaxie passiert es ja immer wieder mal, spektakulär enden. Nochmal als Zusammenfassung, Untergrenze waren 8% Sonnenmasse und die Obergrenze für die Größten?
Oh ja, die Obergrenze, also die wir hier jetzt hatten, da waren wir ja so bei 20 bis 40 Sonnenmassen. Das ist nicht die absolute Obergrenze. Es gibt andere Wege bei schweren Sternen, die dann nicht ganz so groß werden. Die Obergrenze ist so bei 100 tatsächlich.
Ah ja.
Da ist dann das Stabilitätslimit erreicht. Da kann die Sternoberfläche nicht mehr stabil bleiben. Da kann sich keine neue Materie mehr drauf sammeln.
Wir sprachen über die allergrößten und allerkleinsten Sterne und jetzt kommt natürlich wieder unsere besondere Schlagzeile.
Hinter der Schlagzeile. Schall und Rauch oder Sternenstaub.
Ja, liebe Susanne, wir haben über große und kleine Sterne gesprochen und auch in dem Zusammenhang mal ganz kurz das Thema Exoplaneten, zumindest im Zusammenhang mit fremden Jupiterartigen Sternen gestreift. Und da möchte ich jetzt mal gerade ein bisschen bei dem Thema bleiben. Exoplaneten, ein besonderer Exoplanet hat eine Schlagzeile produziert, nämlich, dass man einen pinken Exoplaneten entdeckt hätte. Ja, was ist das für ein Objekt? Was ist hinter dieser Schlagzeile? Was steckt dahinter? Und was ist denn das für ein Objekt? Vor allem, warum ist es pink?
Das passt jetzt wirklich sehr gut zu dem, was wir gerade über den Beginn des Stern- oder brauner Zwergseins diskutiert haben. Denn dieses Objekt, das ist ein Planet, der auch ein brauner Zwerg sein könnte. Denn die Schätzungen der Masse, wie schwer ist der, die haben über viele Jahre sehr geschwankt zwischen einer Jupitermasse und 25 Jupitermassen. Mhm. Damit einhergehend auch eine Schwankung zwischen das Teil ist noch ganz jung und das Teil ist super alt. Und jetzt sieht es mit neuen Ergebnissen so aus, als ob er eher alt wäre, ungefähr so alt wie die Erde vielleicht sogar. Zwischen 2 und 4 Milliarden Jahren und dass er eher die 25-fache Masse des Jupiter hätte. Wobei dann immer noch nicht klar ist, ob er ein Planet oder ein brauner Zwerg ist. Das ist so hart an der Grenze und das können die neuen Untersuchungen auch nicht sagen, weil sie ihm ja beim Entstehen nicht so richtig zugeguckt haben. Die Waage neigt sich vielleicht eher dem Planeten zu.
Wo ist der denn am Himmel?
Der ist in einem Sternsystem, das gut 57 Lichtjahre von uns entfernt ist und das 59 Vaginis heißt, also im Sternbild der Jungfrau. Und da ist er der einzige Planet, der diesen Stern begleitet oder brauner Zwerg, den man bisher gefunden hat. Man hat den schon 2013 gefunden, also ganz so neu ist das gar nicht. Und man hat da dann schon gesagt, wenn wir uns den im nahen Infraroten angucken, dann ist der blauer als die üblichen Objekte seiner Art. Und
also man hat gedacht, er wäre blau, aber
und
jetzt
wenn wir ihn
jetzt
uns, nee, das wusste man auch
pink.
Damals schon. Und wenn Ach wir so. Ihn uns im Sichtbaren angucken, dann ist er röter als die normalen braunen Zwerge und sehr massereichen Exoplaneten. Das heißt, auf der einen Seite blauer als langwellig und röter als kurzwellig. Irgendwie ist man dadurch bei Pink gelandet.
Also.
Tatsächlich schreiben die Autoren von der neuen Arbeit auch sehr vorsichtig nichts von Pink, sondern die schreiben nur, das sei ein Planet, der einen einmaligen Platz in etwas, das man Farbenhelligkeitsdiagramm nennt, einnimmt. Also wo man die Farbe und die Helligkeit gegeneinander aufträgt. Aber keine Sorge, die Pressemitteilung, die sie rausgegeben haben, redet die ganze Zeit über den pinken Planeten. Also.
Na gut. Es ist ein bisschen Clickbait, also
ein
dann doch
dabei. Ein bisschen ist dabei, genau. Der ist echt weit weg von seinem Stern, 41 Mal weiter weg vom Stern als die Erde von der Sonne. Und braucht 250 Jahre ungefähr, um einmal um seine Sonne zu kreisen, auf einer ziemlich elliptischen Bahn. Das, was man jetzt gefunden hat.
Ja, also, was erklärt die Farbe?
Jetzt hat man mit James Webb hingeguckt. Das ist das Neue.
Ah.
Und hat es endlich geschafft, sich das Licht mal wirklich detailliert in einem sogenannten Spektrum vorzunehmen und anzugucken und sich zu überlegen.
Wenn man das so in die Farben zerlegt, genau, da kann man ja wirklich dann auch so den chemischen Fingerabdruck sehen von Elementen, die da sind.
Und das ist das Neue. Das ist das, was wirklich versucht worden ist. Und die Leute haben versucht, die Atmosphäre von diesem Objekt zu verstehen. Also woraus besteht die denn? Und kann ich dadurch vielleicht sogar die ungewöhnliche Farbe herausfinden, erklären. Da ist alles Mögliche vorher vorgekommen, von hat ganz viele Wolken bis hat überhaupt keine Wolken und ist vielleicht ganz jung und kühlt sich noch ab. Nein, er ist eher ganz alt. Jetzt sieht es so aus, als ob er ein relativ salziges Objekt wäre. Also
rosa Salz.
Rosa Salz. Naja, was da jetzt die rosa Farbe macht, ist, glaube ich, immer noch nicht ganz klar. Aber das, was herausgekommen ist, ist, dass er ein sehr kühles Objekt ist. Also für Verhältnisse eines braunen Zwergs bis sehr massereichen Exoplaneten kühl. Immer noch Temperatur von 290 Grad Celsius.
Aber sehr kühl,
ja. Sehr kühl. Da schreiben die dann in ihrer Pressemitteilung, naja, es ist aber die gute Temperatur, um Brot zu backen. Und das Salz haben wir jetzt gleich auch dabei.
Das Salz
dabei.
Haben wir schon. Ja. Sehr gut.
Aber das ist tatsächlich das beste Modell, um das Spektrum zu erklären, welche Linien, welche Stoffe man sieht und welche man nicht sieht, wenn es da in einer gewissen Tiefe in der Atmosphäre eine Schicht aus salzhaltigen Wolken gibt. Welches Salz ist nicht ganz klar. Die Leute reden über Kaliumchlorid und über Zinksulfid als die am besten passen. Nicht unbedingt Kochsalz also.
Aha, das wäre ja Natriumchlorid, ne?
Ja. Aber das ist auf jeden Fall eine Idee, was dieses Objekt vielleicht sogar in seiner Farbe erklärt, aber es ist ganz abgesehen davon, ob es pink ist oder nicht, ein ganz, ganz ungewöhnliches Objekt, weil es eben sehr, sehr, sehr alt ist und irgendwo auf der Grenze zwischen Planet und brauner Zwerg.
Damit schließt sich hier ein Kreis. Wir sprachen über pinke Planeten, Riesensterne, rote Zwerge und auch ein paar braune Zwerge dazwischen, die extreme Welt der großen und kleinen Sterne. Danke, dass ihr bis hierher zugehört habt. Und mir hat es wieder viel Spaß gemacht, wieder eine spannende Folge zu machen, liebe Susanne. Und das war jetzt die Nummer 9 in unserer Staffel. Es kommt also jetzt noch das Staffelfinale. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt uns bitte weiter. Reckt die Däumchen, wie ich immer so schön sage. Und wir hören uns dann zum Staffelfinale wieder. Danke fürs Zuhören. Und macht's gut. Schöne Sternstunden für euch alle.
Macht's gut und tschüss.
Gemeinsam durch die Galaxis. Eine Produktion des Planetariums Bochum. Ton und Schnitt Johannes Kraas. Redaktion und Projektleitung Friederike Gerwe. Artwork Maike Weißner.